Wo ist die geistige Welt? Über diesen Gegenstand wird häufig eine verbreitete und erstaunliche Widersinnigkeit gelehrt. Während man noch leugnet, dass es eine wirkliche geistige Welt geben könne, folgt die Behauptung, dass sie sich irgendwo über uns in den Sternen oder vielleicht in irgendeiner zentralen Sonne befinde. Ich vermute, die meisten Menschen denken sich den Himmel als über ihnen befindlich, irgendwo im Raume. Aber wenn wir auch jeden Planeten und jede Sonne im materiellen Weltall besuchen wollten, würden wir doch die geistige Welt nicht finden. Wir würden ihr nicht näher sein als jetzt. Wenn sie irgendeine Zentralsonne ist, so ist sie materiell und nicht geistig. Wenn sie sich irgend an einem anderen Orte im Raum befindet, so muss sie materiell und nicht geistig sein. Wo also ist sie? Sie ist hier, und sie ist überall rundum und innerhalb des materiellen Weltalls. Wir befinden uns jetzt in der Geisteswelt, obgleich wir uns dessen nicht bewusst sind. Unsere Lehren bestätigen, dass es ebenso viel geistige Welten gibt als materielle und dass die jedem Planeten entsprechende geistige Welt rund um ihn ist, so dass jedes menschliche Wesen in irgendeiner Welt sagen kann, die geistige Welt ist hier. Warum, kann man fragen, können wir sie denn nicht sehen? Ich antworte, wir haben die besten Zeugnisse dafür, dass viele sie gesehen haben. In der Bibel sind viele Beispiele von Personen gegeben, die sie sahen, während sie noch in dieser Welt lebten und die uns erzählt haben, was sie sahen. In fast allen in der Bibel verzeichneten Fällen werden sie finden, dass es heißt, die Betreffenden waren im Geist oder ihre Augen waren aufgetan. Das konnten nicht ihre natürlichen Augen gewesen sein, denn diese waren vorher schon offen. Es müssen ihre geistigen Augen gewesen sein, denn es erfordert ein geistiges Auge, um einen geistigen Gegenstand zu sehen. In unserem gewöhnlichen Zustande sind die geistigen Sinne verschlossen und wir haben durch die Sinne nur das Bewusstsein von der materiellen Welt. Und ein wenig Nachdenken wird uns zeigen, dass dies weislich so angeordnet ist. Es würde unmöglich für uns sein, unsere Pflichten in dieser Welt zu erfüllen, wenn wir fortwährend den offenen Blick in die geistige Welt hätten. Wir würden abgelenkt und unser natürliches Leben würde dadurch zerstört. Aber dass es für uns möglich ist, in der geistigen Welt zu leben, ohne uns dessen bewusst zu sein, erhält aus vielen einschlägigen Beispielen. Das uns nicht bewusst werden eines Dinges ist kein Beweis seines Nichtdaseins. Der durch die Bildung seiner Haut über seinen Augen blind gewordene ist in derselben Welt des Lichtes wie zuvor, aber er ist sich dessen nicht bewusst und kann dies, bis seine Blindheit geheilt wird, nicht werden. Er braucht, um in diese zu kommen, nicht irgendwohin zu gehen. Wenn er auch jeden Planeten und jede Sonne im Weltall besuchen wollte, er würde der Welt des Lichtes nicht näher kommen. Sie ist rings um ihn wie die Atmosphäre. Aber er kann nur durch die Entfernung des das Licht aufhaltenden Schleiers in dieselbe eingeführt werden. Man heile seine Augen und er kann sehen. Das Gefüge des Auges ist das göttliche Vorgehen, um die Menschen in die Welt des Lichtes einzuführen. In derselben Weise kann ein Mensch in der geistigen Welt sein und sie nicht sehen. Das geistige Auge ist durch das Materielle verschleiert. Sein Gefüge ist zu zart, als dass die groben Formen des Stoffes direkt auf es einwirken könnten. Es bedarf des feinen geistigen Äthers, um in seine Formen einzufließen und den dunklen Schleier des Stoffes zu entfernen, ehe sich ihm geistige Gegenstände enthüllen können. Dasselbe ist der Fall mit allen Sinnen. In vollständig gesundem Schlaf ist jemand ebenso wahrhaft in der materiellen Welt, wie er es bei völlig wachem Zustand ist. Aber er hat kein Bewusstsein davon. Eine Ortsveränderung würde ihm die Welt nicht zum Bewusstsein bringen. Man bringe den Schlafenden unter das offene Himmelszelt, unter all den Glanz der Sonne oder die Pracht und schweigende Größe der Sterne. Man bringe ihn an den Rand eines Abgrundes, wo die leichteste Bewegung ihn der Vernichtung zuschleudern würde, und es bleibt sich alles gleich. Man wecke ihn aber, und er ist in der Welt, ohne von seinem Bette aufzustehen. Unsere geistigen Sinne schlafen, und wir können die geistige Welt um uns nicht sehen, bis sie erweckt werden. Aber es ist nicht notwendig für uns, sie zu sehen, wie sie an sich ist, um eine gewisse Kenntnis ihrer allgemeinen Gegenwart zu gewinnen. Wir sehen niemals eine Ursache oder Kraft in ihren innersten Formen, in ihrer Quelle. Wer sah jemals die Anziehungskraft, ausgenommen in der Form ihrer Wirkungen? Kein Mensch dieser Welt sah jemals mit seinen natürlichen Augen ein menschliches Wesen. Niemand als der Materialist glaubt, dass der materielle Leib der Mensch selbst ist, aber dieser ist alles, was wir in dieser Welt sehen können. Wir sehen materielle Züge, Farben, Bewegungen, Veränderungen, aber das wirkliche menschliche Wesen sehen wir nicht. Dieses wohnt inwendig und kann sich nur durch den Schleier des Körpers hindurch offenbaren. Alles, was man sieht und sehen kann, ist die stoffliche Hülle des geistigen Wesens. Wir wissen, dass der Mensch inwendig ist, denn der Körper kann sich nicht selbst bewegen. Er ist so hilflos wie irgendein anderes Ding auf Erden, wenn der Mensch ihn verlässt. Sein wundervolles Gefüge gibt ihm nicht das Leben, nicht mehr als die Vervielfältigung der Räder einer Maschine Kraft gibt. Die Organe des Körpers sind nichts als von der unendlichen Weisheit konstruierte Werkzeuge, um die Seele zur Erfüllung ihrer Zwecke in der materiellen Welt instand zu setzen. Aber der Mensch und sein materieller Leib wirken in so vollständiger Harmonie als eins zusammen, dass wir sagen, wir sehen den Menschen selbst, wenn wir den Leib sehen. Und dies ist in Ordnung, denn wir sehen, wo der Mensch ist und was er tut. Wir wissen, dass er im Körper ist und dass er es ist, der hört, sieht und fühlt und spricht und handelt, obgleich wir sein wirkliches Selbst nicht sehen können. In derselben Weise ist die geistige Welt in der materiellen gegenwärtig, erhält sie im Bestehen und bewirkt alle Veränderungen in ihr. Die Planeten werden durch eine geistige Kraft in ihren Bahnen geführt. Wir nennen diese sehr passend Anziehung, aber Anziehung ist nur der Name der Wirkung. Die wahre Kraft ist geistig. Der Stoff hat an sich weder die Kraft, seine Form zu verändern, noch sie beizubehalten. Ein Stück Eisen oder Stein wird, so sagen wir, durch Anziehung zusammengehalten. Man entferne die Anziehung und es wird flüssig. Man entferne sie in noch höherem Grade und es wird luftförmig. Und wir wissen nicht, wo der Vorgang endigen würde. Alle Kräfte, welche materielle Körper in ihrer Form erhalten, sind ihrem letzten Zerlegungsbefund nach geistig und göttlich. Der Stoff hat keine ihm eigene Form. Alle materielle Form ist nach dem Modell einer geistigen Form gegossen. Dem Stoffe wohnt keine Kraft inne, sich selbst zu Diamanten und Granit zu gestalten, oder zu Gras und Blüten, oder zu Frucht und den zahllosen, schönen Erscheinungsformen des Pflanzenreiches. In Stickstoff, Kohlenstoff oder Phosphor ist keine Fähigkeit vorhanden, sich zu verbinden und die Form von Knochen, Muskeln und Fleisch anzunehmen. Das ganze Tierreich ist nach der Form des entsprechenden geistigen Reiches gegossen, und die geistigen Kräfte, die es schaffen und erhalten, sind fortwährend gegenwärtig und tätig. Die materielle Welt ist in Wahrheit eine ewige Schöpfung. Wo immer wir Tätigkeit, Wechsel oder Wachstum sehen, da können wir schließen, dass geistige Kräfte zugegen sind, mit derselben Sicherheit, mit der wir schließen, dass der Mensch in einem materiellen Körper ist, wenn wir diesen sich bewegen und alle Verrichtungen des Lebens in dieser Welt vornehmen sehen. Manche sagen, dass die Veränderungen und Bewegungen, welche fortwährend im Stoffe vor sich gehen, durch das Licht und die Wärme der Sonne verursacht werden. Dies ist in einem gewissen Sinne wahr. Wärme wirkt in einer bestimmten Richtung und in einiger Ausdehnung. Aber es ist eine geistige Substanz innerhalb der Wärme, welche die Wärme verursacht und ihr die Kraft gibt. Und während die Wärme in ihrer materiellen Richtung die harten Formen des Stoffes erweicht und schmilzt und sie für feinere Einflüsse gefügig macht, fließen geistige Kräfte ein und bilden sie zu solchen Formen, die sie anzunehmen fähig sind. Die Sonne selbst ist aus der geistigen Welt geschaffen und ihre magnetischen Kräfte und ewig ringsum ausstrahlende Wärme werden fortwährend aus dieser genährt. Die Sonnen sind die Primärmittelpunkte, in welche die geistigen Substanzen zusammengefasst werden und aus denen das materielle Weltall geschaffen wird. Und diese Substanz halten sich fortwährend innerhalb der magnetischen Aura und im leuchtenden Äther auf. Licht, Wärme und Magnetismus sind nur die feineren stofflichen Hüllen geistiger Substanzen, die ihnen alle ihre Kraft geben. Sie sind das weiche Futter von gröberen Formen. Wo immer Stoff ist, ist Geist. Wo immer eine materielle Welt ist, ist auch eine geistige Welt. Wo immer ein Stein oder eine Pflanze, eine Blüte oder eine Frucht oder irgendetwas Lebendiges ist, da ist ein roher Abguss einer geistigen Form. Es mag eine sehr grobe und unvollständige Skizze davon sein, etwa wie der roheste Sandstein sich verhält zum feinen Gefüge eines lebendigen Körpers, oder wie der gröbste Ton zu den zarten Staubfäden der Blüte. Aber roh und grob wie es ist, wurde es doch nach einem geistigen Vorbilde geformt, wie der materielle Leib nach der Form des Menschen, welche in ihm wohnt, gebildet ist. Die Elemente der Erde haben aus sich selbst nicht mehr Kraft, die Formen des Stein-, Pflanzen- und Tierreiches anzunehmen, als die Nahrung, die wir genießen, die Kraft hat, die menschliche Gestalt anzunehmen, oder der Marmorblock sich selbst aus dem Steinbruch wegzurollen und sich in der Anmut und Schönheit einer Venus oder eines Apollo aufzurichten. Dies erkennt jeder an, aber der Christ und der Naturforscher setzen die Ursache nur wenige Schritte von der Wirkung weg und wollen offenbar nicht zugeben, dass es über die Grenzen ihrer eigenen Sinne hinaus irgendetwas Substanzielles geben könne. Die Lehren der neuen Kirche dagegen verfolgen alle wahren Ursachen über die materielle Welt hinaus und blicken, indes sie dies tun, in der Richtung aller wissenschaftlichen Entdeckung jedoch weit voraus. Die Logik ist einfach und der Weg eben. Eine der wesentlichen Eigenschaften des Stoffes ist Trägheit. Seine reinsten und feinsten Formen haben aus sich selbst nicht mehr Kraft, sich zu bewegen als der Rasen oder der Stein. Ebenso wenig können diese Kräfte als ursprüngliche und sich selbst erhaltende Ursachen in Form von Gesetzen innewohnen. Es ist hergebrachter Sprachgebrauch, die Kraft, welche den Stoff bewegt und formt, physischen Gesetzen zuzuschreiben. Aber das Gesetz hat in sich selbst nicht mehr Kraft als der Stoff. Es ist nur die Ordnung, in welcher eine wirkliche Kraft wirkt. Die Planeten werden nicht durch das Gesetz der Schwere, sondern gemäß demselben in ihren Bahnen erhalten. Streng genommen haben bürgerliche Gesetze keine Kraft. Sie sind lediglich die Regel und Methode, nach welcher die Menschen handeln. Die Erhaltung des materiellen Weltalls und alle die Veränderungen und Tätigkeiten, die in ihm vorgehen, müssen die Wirkung einer Ursache sein, die nicht materiell ist, und diese Ursache muss in allen Formen des Stoffes und in jedem Teilchen desselben zugegen sein. Denn keine Ursache kann wirken, wo sie nicht zugegen ist. Diese Ursache kann nicht materiell sein, sie muss deshalb notwendig geistig sein. Hier erlangen wir einen anderen Beweis, dass Geist eine Substanz ist. Es leuchtet ein, dass es keine abstrakte Kraft geben kann. Kraft ist das, wodurch etwas wirkt. Das, was die materielle Welt bewegt und bildet, muss substanziell sein. Es muss imstande sein, den Stoff zu ergreifen und nach seinem Willen zu handhaben. Die unbegreiflichen und ungeheuren Kräfte, welche das materielle Weltall stützen, die Planeten und Sonnen in ihren ungeheuren Bahnen in solcher Ordnung und Harmonie führen, sind geistige und ewig wirksame. Dieselben Kräfte zeichnen Farrenkräuter in Eiskristallen auf die Fensterscheiben, weben das grüne Netz des Blattes, stricken die zähe Faser der Eiche und bilden die zarten und lieblichen Formen der Lilie und Rose. Aus der toten Erde und aus zerbröckelnden Gesteinen, aus dem Tropfen des Taus und Regens, aus Frühlingslüften und Sonnenstrahlen destillieren sie die köstlichen Säfte unzähliger schmackhafter Früchte und aufheiternde Weine und bieten sie dem Insekt und den Wurm dar, dem Tiere und dem Menschen in den schönen Formen der Beere, dem purpurnen Becher der Traube und in den goldenen Schalen der Birne und des Apfels. Wende dich, wohin du willst, hinauf, hinab, ringsum. Alle Formen, die du siehst, sind geistige, in die dünne Verkleidung des Stoffes gehüllte Formen. Alle Laute, welche das Ohr treffen, sind geistige Harmonien, oft durch die unvollkommenen stofflichen Werkzeuge, durch die sie uns zugesandt werden, gedämpft und missklingend gemacht. Wir sind schon jetzt in jener Welt. Sie umgibt uns, sie durchdringt uns, ihre Pulse schlagen in uns und geben uns und allen Dingen Form, Bewegung, Leben. Ich frage jeden Einsichtsvollen, ob dies nicht eine vernünftige, ob es nicht die einzig vernünftige Ansicht des Gegenstandes ist. Weist nicht jede wissenschaftliche Entdeckung nach dieser Richtung hin? Die Wissenschaft löst alle physische Kraft in Wärme auf. Der nächste Schritt muss der sein, den die neue Kirche schon getan hat, die Anerkennung, dass alle Kraft geistig ist. So sind die beiden Welten beieinander und sind innigst miteinander verschmolzen. Unsere Antwort auf die dritte Frage ist daher: Die geistige Welt ist hier.